Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Und jetzt geht es los.
Seit dem Sommer verzeichnet die russische Armee im Donbass laufend Geländegewinne. Die Ukraine wehrt sich nach Kräften, doch die Luftverteidigung zeigt Lücken und an der Front fehlen die Soldaten. Noch dringender ist allerdings die Frage, ob Donald Trump Kiew tatsächlich die Unterstützung entziehen könnte. Ist sein Wahlsieg für die Ukraine nur Gefahr oder auch eine Chance? Wie ist die Lage an der Front? Und droht Putins brutales Kalkül am Ende doch aufzugehen? Unser Gast heute ist Sabine Fischer, Osteuropa-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herzlich willkommen, Frau Fischer.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung.
Der künftige US-Präsident hat behauptet, er könne den Krieg in 24 Stunden beenden. Hat er tatsächlich die Mittel dazu?
Naja, er hat ja gesagt, er beendet den Krieg schon, bevor er ins Weiße Haus zurückkehrt, in 24 Stunden. Diese 24 Stunden sind eindeutig vorbei. Er ist seit Mittwoch letzter Woche President-elect. Heute haben wir Dienstag, also das ist schon mal nicht gelungen. Ich denke, was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass die amerikanische Politik sich verschieben wird, und zwar signifikant. Im Moment deuten die Statements, die wir hören aus Trumps Umgebung, von Leuten, die näher an seiner Umgebung dran sind, auch seine eigenen Äußerungen eher darauf hin, dass es in Richtung einer Reduzierung der Unterstützung für die Ukraine geht. Ich würde immer noch sagen, erstmal warten, auch wirklich versuchen, auf diese Gruppe von Personen weiter einzuwirken. Denn Trump ist ein sehr, sehr schwer kalkulierbarer Charakter. Und insofern würde ich einfach jetzt erstmal vorsichtig sein und versuchen, dahin zu wirken, dass die USA trotz dieses Wahlergebnisses die Ukraine weiter unterstützen.
Sie kommen gerade aus Kiew zurück. Wie bewertet man denn dort in der Regierung den Wahlsieg Trumps?
Also in der Ukraine und in der ukrainischen Regierung, finde ich, ist man eigentlich sehr abgeklärt, was diesen Wahlsieg anbelangt. Es gibt natürlich die Besorgnis, dass die USA jetzt ihre Hilfe zurückfahren, dass Trump versuchen wird, mit Wladimir Putin so eine Art Quick Dirty Deal zwischen Männern, starken Männern zu finden, der dann am Ende nachteilig für die Ukraine ausfällt. Also diese Befürchtung ist durchaus vorhanden. Gleichzeitig, und das ist mir in den letzten Tagen auch immer wieder gesagt worden, gibt es jetzt für die Ukraine ein starkes Element strategischer Unsicherheit, aber es gibt auch für Russland ein starkes Element für Unsicherheit. Also da sieht man ein gewisses Potenzial drin. Die Ukraine hat in den letzten Monaten auf allen möglichen Ebenen versucht, Kontakte in das Trump-Lager hinein aufzubauen. Präsident Zelensky hat ja auch schon mit Donald Trump telefoniert. Und man versucht schon seit längerer Zeit, sich aufzustellen für diesen Moment. Und, das darf man auch nicht vergessen, die Ukraine hat keine durchgängig schlechten Erinnerungen an die erste Amtszeit von Donald Trump. Donald Trump war der Erste, der größere Waffenlieferungen an die Ukraine freigegeben hat. Er hat 2019 den Verkauf von sogenannten Javelins, also diesen schultergestützten, panzerbrechenden Raketen freigegeben, die in den ersten Wochen der Vollinvasion eine enorme Rolle gespielt haben, weil sie einfach dabei geholfen haben, den russischen Ansturm aufzuhalten. Daran erinnert man sich. Und man erinnert sich auch daran, dass Trump zwar nach seiner ersten Wahl 2016 mit großen Versprechungen angetreten ist, aber dann am Ende von diesen großen Versprechungen, was sein Verhältnis zu Putin etc. anbelangt, von diesen großen Versprechungen eben nicht viel übrig geblieben ist. Also es ist ein sehr nuancierter Blick aus der Ukraine auf diese Situation, aber natürlich gepaart mit dieser strategischen Unsicherheit. Und man darf eben nicht vergessen, dass diese strategische Unsicherheit für die Ukraine existenziell ist.
Sie haben es schon gesagt, Trump hat dann im Gegensatz zu seinem Vorgänger Obama diese Panzerabwehrraketen geliefert. Dennoch gilt Trump als großer Putin-Freund. Aber eben, wie sehr stimmt das? Es sind ja nicht nur diese Raketen, die er geliefert hat. Er war auch derjenige, der als erster ganz klar gesagt hat, dass Russland das Rüstungskontrollregime in Europa verletzt. Und er hat dann deswegen auch diesen Mittelstreckenraketenvertrag gekündigt. Und wir erinnern uns auch noch, als der russische Geheimdienst einen Mordanschlag in Großbritannien verübt hat, warf er dann 60 russische Diplomaten raus aus den USA. Und das war weit, weit mehr als jedes andere Land. Also wie sehr ist da wirklich ein Putin-Freund am Werk?
Also Ihr kleiner Versprecher am Anfang, glaube ich, trifft es exakt. Trump ist in erster Linie ein Trump-Freund. Und das ist genau der Punkt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, worauf in der Ukraine jetzt etwas spekuliert wird. Ja, das sind schwierige Spekulationen, aber dennoch, es wird gehofft, dass Trump versuchen könnte, einen Deal zu machen, Putin nicht liefert und dann eben genau diese, narzisstische, selbstbezogene Persönlichkeit Trumps sich gegen Russland und für die Ukraine zur Ukraine wendet. Und das muss man alles natürlich abwarten und sich entwickeln sehen. Ich würde Trump nicht als Putin-Freund per se bezeichnen, sondern er ist sicherlich jemand, der sich von dieser Form von Maskulinität sehr stark beeindrucken lässt. Das hat er ja immer wieder auch gesagt, dass er von Putin als Mann, als Führer, von seiner Stärke etc. beeindruckt ist. Aber wenn dann etwas in den Beziehungen, wie es ja auch zwischen 2016 und 2020 der Fall war, in den Beziehungen nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, dann kann sich das eben auch sehr schnell ins Gegenteil und in eine feindliche Haltung verändern. Ja?
Also wenn das sozusagen die Bewunderung für den starken Mann ein so starkes Motiv wäre, dann müsste er ja eigentlich voller Freude auf Xi Jinping zugehen und auf China, was er definitiv nicht tut. Also irgendwo hat das ja dann doch seine Grenzen mit der Bewunderung für autoritäre, starke Männer.
Ich glaube nicht, dass die Grenze im Verhältnis zu Xi Jinping bei der Bewunderung starker Männer liegt, sondern da geht es wirklich um den Antagonismus zwischen den USA und China, diese wachsende Rivalität. Und das Trump-Lager, es gibt viele Menschen, also Akteure im Trump-Lager, die eben China als größte Bedrohung amerikanischer Interessen betrachten und die auf eine sehr, sehr harte Politik China gegenüber drängen werden.
Eben, es sind da die strategischen Interessen, die im Vordergrund stehen. Und Sie haben ja die Möglichkeit angesprochen, eben da zwei weiße alte Männer machen einen Deal zu Lasten Dritter. Aber wenn Trump wirklich die Ukraine bei dem Deal ernsthaft im Stich lässt damit ja auch die amerikanische Position in Europa gefährdet oder mindestens schwächt, dann sieht er auch innenpolitisch sehr, sehr alt aus. Dann hat er ein großes Risiko innenpolitisch. Also warum sollte er das eingehen, einfach zu sagen, wir verschwinden aus Osteuropa? Auch seine Wähler wollen ja ein starkes Amerika. Sie wollen vielleicht kein Amerika, das sich überall einmischt, aber sie wollen auch nicht herumgeschubst werden.
Das ist richtig. Ich glaube, damit das Kalkül in diese Richtung geht, die Sie gerade beschrieben haben, und das wäre die strategisch richtige Richtung auch aus meiner Sicht, dafür wäre es wichtig und notwendig, dass die Folgen einer solchen Entscheidung in Europa und in der Ukraine realistisch eingeschätzt würden. Und ich weiß nicht, ob das der Fall ist im Trump-Lager. Ja, ich denke, dass die Aufmerksamkeit für Entwicklungen in der Ukraine, auch für Entwicklungen in Europa, nicht allzu groß ist. Und dass sich daraus dann eben Fehlkalkulationen ergeben könnten. Also wenn es zu einem solchen Deal käme, und das wäre auch insofern problematisch, also meinetwegen Trump, die Trump-Administration fährt Militärhilfen für die Ukraine so weit herunter, wie sie das kann. Es gibt ja Verträge, die weiter gelten werden. Also vollkommen wird man sich nicht sofort zurückziehen können, aber man kann das bis zu einem gewissen Punkt. Und man geht mit Russland, mit der russischen Seite, wenn die sich dazu bereit erklärt, das ist eben auch eine Voraussetzung, einen Deal ein, der den Anspruch hat, den Konflikt einzufrieren. Man macht die Ukraine meinetwegen neutral, man gibt ihr keine Sicherheitsgarantien und hofft dann, dass die russische Seite sich damit zufrieden gibt und der Krieg, die aktiven Kampfhandlungen aufhören. Das hätte enorme Konsequenzen in der Ukraine. Man müsste mit politischer Instabilität rechnen. Man müsste auch mit neuen Fluchtbewegungen rechnen, vor allen Dingen aus den Landesteilen in der Zentralukraine und die näher bei der Front liegen. Das wiederum hätte enorme Auswirkungen auf Europa selbst. Also es würde zu einer Schwächung und zu einer weiteren Destabilisierung europäischer Sicherheit kommen. Und das wäre natürlich perspektivisch, also in der strategischen Sicht, auch für die USA und auch in dieser Situation der wachsenden Rivalität mit China nicht gut. Denn Europa wird ein wichtiger Verbündeter bleiben in dieser Hinsicht. Ja, also ich gebe Ihnen, was das strategische Kalkül anbelangt, völlig recht. Aber ich weiß nicht, ob das Kalkül ist, dem die Trump-Administration folgen wird.
Sie haben jetzt verschiedentlich die Bedeutung auch Europas angesprochen. Und man muss ja nun sagen, die Ukraine liegt Westeuropa eindeutig näher als den USA. Das ist ein Faktum, auf das die zukünftige Trump-Administration, zum Beispiel der zukünftige Vizepräsident, ja auch immer wieder hinweist. Und die lautesten Trump-Kritiker findet man natürlich auch in Deutschland, wo immer wieder gesagt wird, das könnte jetzt ganz, ganz schlimm werden mit Trump und der Ukraine. Aber müssen wir uns nicht eigentlich viel mehr Sorgen um Deutschland machen? Denn Deutschland hat zum Beispiel nach 2014 nie Waffen geliefert. Es hat eher eine Appeasement-Politik gegenüber Putin betrieben. Es hat auch, als es dann um dieses Rüstungskontrollregime ging, immer gesagt, na, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, was der Trump da mit Putin macht. Also ist nicht Deutschland am Schluss der Wackelkandidat?
Deutschland ist, also ich würde gerne einschieben, Sie haben die Zeit nach 2014 erwähnt und ich würde Ihrer Analyse durchaus zustimmen bis zum Februar 2022. Also wir haben einen Bruch der Kontinuität hier. Ja. Das möchte ich einfach gerne betonen, auch wenn ich selbst der Meinung bin, dass man noch wesentlich mehr hätte tun können und müssen nach Februar 2022. Aber Sie haben recht, die Tatsache, dass die Ampelkoalition in Berlin zusammengebrochen ist letzte Woche und wir jetzt in einer Zwischenphase sind vor Bundestagswahlen und vor der Formierung einer neuen deutschen Regierung, das ist ein großes Problem angesichts dieses Moments strategischer Unsicherheit in der Übergangsphase zwischen zwei US-Administrationen. Also wir haben hier praktisch zwei Situationen der Unsicherheit, die sich überlagern. Und das ist natürlich nicht gut. Und ehrlich gesagt, also jetzt in der Ukraine auch, habe ich mehr kritische und von Befürchtungen getragene Nachfragen zu Deutschland bekommen als zu den USA. Ja, also beziehungsweise dass die Sorge darüber, wie es mit Deutschland weitergeht und was das bedeutet, die ist schon sehr groß in der Ukraine.
Ja, man sieht natürlich auch, dass in Ostdeutschland jetzt es einen Block von zwei Parteien gibt, der eindeutig am stärksten ist und der drängt ja, also das BSW und die AfD, beide drängen auf sogenannten Frieden. Und
genau, sogenannten Frieden mit ganz großer Unterstreichung des Begriffs sogenannt, weil das, was da gefordert wird, am lautesten von diesem Bündnis Sahra Wagenknecht hat mit Frieden überhaupt nichts zu tun. Aber es ist richtig, der Einfluss dieser beiden populistischen politischen Kräfte steigt. Wenn man sich die Umfragen auf der Bundesebene anschaut, dann hat man ein sehr anderes Bild. Also es wird nicht so sein, dass diese Parteien in irgendeiner Weise auch nur in die Nähe kommen werden, eine Regierung bilden zu können. Das wird nicht der Fall sein. Aber es ist, denke ich, auch klar, dass, wie schon nach der letzten Bundestagswahl, Koalitionsbildung ein schwieriges Thema sein wird. Und insgesamt, und da passt sich Deutschland ein in den Trend, den wir generell sehen in liberalen Demokratien des Westens, insgesamt wird Regieren einfach immer schwieriger, ja, wegen der Polarisierung der Gesellschaften und des Anwachsens dieser populistischen Strömungen.
Jetzt haben wir viel über den Westen geredet. Aber liegt der Schlüssel zum Frieden nicht eigentlich in Moskau? Wenn Putin glaubt, dass für ihn weiterkämpfen lohnenswerter ist, als Frieden zu schließen, dann wird er weiterkämpfen. Da kann sich die NATO auf den Kopf stellen, oder?
Also definitiv, erstmal liegt der Schlüssel zum Frieden ausschließlich in Moskau. Es handelt sich hier um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der fast zu 100% auf ukrainischem Territorium ausgefochten wird. In der Anmoderation kam die Besetzung eines kleinen Teils der Kurska-Region, der russischen Kurska-Region, durch ukrainische Truppen nicht vor. Also wir haben jetzt einen kleinen Teil des Krieges, der tatsächlich auf russischem Territorium stattfindet. Aber der Krieg findet in der Ukraine statt, dieser Angriffskrieg. Also der Schlüssel zum Frieden liegt in Moskau. Und man muss sich ganz klar sein, dass dieses Putin-Regime sich derzeit selbst in einer sehr, sehr starken Position sieht. Und das ist eine Position, die sich im Grunde genommen seit über einem Jahr aufbaut. Es gab in den ersten anderthalb Jahren relativ viele Anzeichen von Instabilität in Russland, in Reaktion auf die erste erfolgreiche Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte im Sommer und Frühherbst 2022. Es gab den Konflikt zwischen dem Chef der Wagner-Truppe, Prigozhin, und den russischen Streitkräften bzw. dem russischen Verteidigungsministerium, der ja sogar in eine Meuterei führte im Juni 2023. Aber seit Jewgeni Prigozhin bei diesem wahrscheinlich gezielten Abschuss eines Privatflugzeugs ums Leben gekommen ist im August 2023, hat das Regime sich sukzessive immer weiter stabilisiert. Und die relativen, ich finde, man muss immer dazu sagen, relativen Erfolge auf dem Schlachtfeld, also die relativ größere Stärke Russlands auf dem, im militärischen Bereich, in Kombination mit der innenpolitischen Stabilisierung verleiht diesem Putin-Regime im Moment ein Gefühl der großen Stärke. Und aus diesem Gefühl der Stärke heraus gehen sie jetzt auch in diese möglicherweise entscheidende Phase, in der eine neue amerikanische Administration sich möglicherweise neu aufstellt, was den Krieg anbelangt. Und es gibt sehr, sehr wenig Anreize jetzt, aufhören zu wollen, zu kämpfen. Und man sieht das ja auch.
Das heißt, Sie würden jetzt eher vermuten, dass Putin versucht, das Jahr 25 noch durchzukämpfen?
Also das kommt immer noch darauf an, wie sich tatsächlich der Krieg in der Ukraine weiterentwickelt. Die Ukrainer haben auch nicht vor, aufzuhören zu kämpfen. Und das muss man, finde ich, immer dazu sagen, wenn jetzt spekuliert wird, was wird Trump machen, wie wird es weitergehen. Die Ukraine haben eine sehr starke Handlungsfähigkeit bewiesen in diesem Krieg und sie haben nicht vor, das aufzugeben. Insofern, das darf man als Faktor wirklich nicht außer Acht lassen. Ich würde davon ausgehen, dass Wladimir Putin und sein Regime jetzt versuchen werden, diese Phase der Unsicherheit und Neuaufstellung zu nutzen, um möglichst viel Bodengut zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, militärisch, die Ukraine weiter zu schwächen und auch zu signalisieren, dass man stark ist, um dann im nächsten Jahr zu sehen, ob tatsächlich, und das wollte Russland von Anfang an, mit den USA ein Deal möglich ist. Das ist genau das, was von Anfang an eins der zentralen Ziele dieses Kriegs war. Ein Deal mit den USA, die als einzige Supermacht, sozusagen als einziges berechtigtes Gegenüber betrachtet werden. Und zwar nicht nur über die Ukraine, sondern tatsächlich über eine europäische Sicherheitsordnung, die russischen Vorstellungen entspricht.
Dazu kommen wir noch später. Bleiben wir mal kurz bei der Ukraine. Muss man fürchten, dass die Ukraine, dass die ukrainischen Streitkräfte kollabieren könnten in näherer Zukunft? Wir sehen, sie haben ungeheure Schwierigkeiten, neue Rekruten auszuheben. Das ist sehr, sehr unpopulär. Man hat jetzt die Bedingungen ausgeweitet für die Aushebung. Aber der Krieg ist auch sehr, sehr gefräßig. Also ist das ein Szenario, auf das Putin auch noch aus sein könnte, eben einen Kollaps? Oder glauben Sie wirklich, er hat nur die Verhandlungen auf lange Sicht im Blick?
Also ich würde von einem Kollaps nicht ausgehen. Ich meine, Sie fragen mich hier, ich bin Politikwissenschaftlerin, ich bin keine Militärexpertin, aber nach allem, was ich beobachte, ist ein Kollaps der ukrainischen Streitkräfte nicht wahrscheinlich. Es gibt einen sehr starken, wie ich gesagt habe, Handlungswillen. Die Ukraine hat selbst ihre Rüstungsproduktion entwickelt und hochgefahren, ist zum Beispiel im Bereich Drohnenkrieg mittlerweile enorm weit, was die Entwicklung anbelangt. Und es wird aus Europa in jedem Fall ja auch weiter Unterstützung kommen. Also ich würde von einem Kollaps nicht ausgehen. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich das Kalkül in Russland ist.
Sie sagen, Putin könnte auf eine Neuordnung der europäischen Sicherheitsordnung zielen. Das könnte man jetzt sagen, das ist ja für die USA eigentlich relativ interessant, denn Großmächte haben ja meistens eher ihr Gleichgewicht im Blick. Das ist ihnen wichtiger als das Schicksal der kleinen Mächte. Also es könnte durchaus ja so sein, dass Trump sagt, ja, so eine Sicherheitsordnung ist in unserem Interesse. Biden hat ja auch immer nur so viel geliefert, sehr, sehr zurückhaltend geliefert Waffen, weil er ja offensichtlich auch keine direkte Konfrontation mit der anderen Nuklearmacht sehen wollte. Also hat Putin vielleicht in Washington ganz willige Verhandlungspartner, weil am Schluss die Realpolitik gewinnt?
Ich denke, dazu muss man sich noch mal vor Augen führen, was diese Neuordnung der europäischen Sicherheitsstruktur oder Ordnung aus russischer Perspektive bedeutet. Und es gibt dafür eine ganz klare Vorlage. Also Russland hat sozusagen schwarz auf weiß vorgelegt, was es möchte, und zwar im Dezember 2021, als das russische Außenministerium zwei sogenannte Vertragsentwürfe über Sicherheitsgarantien für Russland veröffentlicht hat, als Verhandlungsgrundlage, in Anführungszeichen, mit einerseits der NATO und andererseits den USA. Und diese beiden Papiere liefen letztendlich darauf hinaus, dass die NATO sich selbst zurückbaut, hinter ihre Grenze, auch was die militärische Infrastruktur anbelangt, von 1997, also dass sozusagen die NATO-Erweiterungen seit 1997 quasi rückgängig gemacht werden, während Russland seinen eigenen Einflussbereich sehr weit nach Westen ausbauen würde. Und Putin hat sich selbst immer wieder auf diese beiden Vertragsentwürfe, also das war damals ein Aufschlag, eine Art diplomatisches Ultimatum, ein Aufschlag für die Verhandlungen, die dann anliefen und scheiterten, weil das natürlich inakzeptable Bedingungen und Forderungen waren aus NATO-Sicht. Und dann führte das im Februar 2022 in diese zweite und vollumfängliche Invasion. Putin hat sich auf diese beiden Papiere immer wieder bezogen. Zuletzt, als er im Juni kurz vor dem Gipfel über Frieden in der Ukraine hier in der Schweiz eine längere Rede gehalten hat. Also diese Zielvorstellung existiert weiter. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass auch die Trump-Administration, die jetzt kommt, einen solchen Machtverlust in Europa hinnehmen würde. Insofern, ich glaube, da stoßen die Verständigungsmöglichkeiten, würden die sehr schnell an ihre Grenze stoßen.
Dann wäre das wahrscheinlichste Szenario ein Waffenstillstand, gar kein großer Friedensvertrag, von dem man ja immer in Deutschland träumt, Frieden, Diplomatie etc. Das kommt alles nicht, sondern es kommt ein Waffenstillstand entlang der jetzigen Frontlinien zustande. Beide Seiten beharren auf ihren Rechtsstandpunkt. Die einen geben das besetzte Territorium nicht frei, die anderen erheben weiterhin Anspruch auf ihr ehemaliges Staatsgebiet. Und dann haben wir eine Demarkationslinie und ungeklärte Verhältnisse. Ist das das wahrscheinlichste Szenario?
Also ich würde hier gerne im Konjunktiv bleiben. Das wäre das Szenario, wenn es zu einem solchen Deal käme. Aus meiner Sicht ist das, wäre das eine wirkliche Katastrophe sicherheitspolitisch. Aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube auch, also diese Vorstellung, dass man den Krieg entlang der jetzigen Frontlinie, beziehungsweise dann vielleicht einer für die Ukraine noch ungünstigeren Frontlinie einfrieren könnte, die halte ich für illusorisch. Ja, wenn man, also selbst wenn es zu einem solchen Szenario käme, um den Krieg dann wirklich einzufrieren, müssten sehr, sehr weitreichende Schritte getan werden. Es müsste dafür gesorgt werden, dass dieser Waffenstillstand durch Friedenstruppen mit einem robusten Mandat abgestützt wird, internationale Friedenstruppen. Und da müsste man dann sehr genau schauen, was wäre die Konstellation, auch der, also die Truppenzusammensetzung, damit möglichst viele internationale Akteure da auch gewährleisten. Und die Ukraine müsste mit sehr, sehr robusten Sicherheitsgarantien ausgestattet werden, um Russland davon abzuhalten, wieder anzugreifen.
Was sind in Ihrer Vorstellung robuste Sicherheitsgarantien?
Sie wissen, dass die Ukraine selbst auf einen NATO-Beitritt drängt. Voll in dem Bewusstsein, dass ein NATO-Beitritt, also hier kolportiere ich jetzt sozusagen die Position, die ich jetzt auch wieder in Kiew gehört habe, dass ein NATO-Beitritt im laufenden Krieg natürlich unwahrscheinlich ist. Was die ukrainische Seite möchte, ist eine Einladung, eine konkrete Einladung, die sie bislang nicht bekommen hat. Also auch auf dem Washingtoner Gipfel, NATO-Gipfel im Juli, ist das nicht gekommen. Also es ist nicht über das Bekenntnis hinausgegangen, dass der Platz der Ukraine perspektivisch in der NATO ist. Das wäre aus ukrainischer Perspektive die beste Sicherheitsgarantie. Wenn das nicht möglich ist, sieht man auch die Möglichkeit bilateraler Sicherheitsgarantien, ja, von den USA oder anderen starken westlichen Militärmächten.
Aber ist das nicht sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine auch nur eine Beitrittsperspektive bekommt? Denn dies, also im schlimmsten Fall müssten ja die USA dann die Ukraine verteidigen. Denn das ist die eigentliche Garantiemacht in der NATO. Wir haben es gesehen, dass schon Biden keine Sicherheitsgarantie oder keine Beitrittsperspektive gegeben hat. Das ist doch unwahrscheinlich, dass da Trump plötzlich weitergehen wird. Also das kann man doch wohl schon mal ziemlich ausschließen. Was bleibt da noch übrig?
Das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. Das ist richtig. Wir sprechen hier über mögliche alternative Entwicklungen. Ja? Ich versuche einfach klarzumachen, was die Konsequenzen einer solchen Einigung zwischen, von der ich wirklich, ich bin sehr, sehr vorsichtig, was das anbelangt, weil ich nicht sicher bin, ob das kommt. Aber sollte das kommen, dann wird entweder die Ukraine wirklich abgesichert oder wir müssen einfach davon ausgehen, die russische Aggression gegen die Ukraine wird weitergehen. Ja, wenn die Ukraine zu einem Waffenstillstand zu ihren Ungunsten gezwungen wird und nicht abgesichert wird, dann muss man davon ausgehen, dass Russland diesen Krieg nach einer Pause möglicherweise irgendwann wieder aufnimmt. Das wird dann für die Ukraine noch schlimmer werden und im Übrigen auch, wie gesagt, weil dieser Krieg einfach enorme Auswirkungen hat auf die gesamte europäische Sicherheit, auch für Europa. Und perspektivisch auch für die USA. Das bleibt ja auch nicht aus. Also wenn die Ukraine nicht abgesichert wird, wird das kommen. Und selbst wenn die Ukraine abgesichert wird, wird Russland seine Destabilisierungspolitik weiterführen. Russland führt einen hybriden Krieg. Es führt einen heißen militärischen Krieg, der auf Vernichtung dieses ukrainischen Staates ausgerichtet ist, gegen die Ukraine. Aber es führt auch einen hybriden Krieg, der auf Destabilisierung abzielt. Nicht nur in der Ukraine, sondern auch in unseren westlichen Demokratien. Ja, all das wird weitergehen. Und letztendlich ist es an uns zu entscheiden, ob wir uns dagegen zur Wehr setzen oder nicht.
Wenn es zu einem Waffenstillstand entlang der jetzigen Frontlinien käme und zu so einer Demarkationslinie, dann wäre natürlich die Krim weg und der Osten des Landes, der Ukraine, wäre ebenfalls weg, auch der Südosten entlang dem Asowschen Meer. Ist das etwas, wie gesagt, Sie kommen jetzt gerade aus Kiew, ist das etwas, das man dort diskutiert? Entweder im Sinn, nein, das machen wir auf gar keinen Fall, oder es könnte sein, dass wir dazu gezwungen werden.
Auch in der Ukraine werden unterschiedliche Szenarien natürlich diskutiert. Wir sind in einer, also die Ukraine ist in einer Situation der strategischen Unsicherheit. Natürlich werden da Szenarien diskutiert, aber es gibt absolut keinen Willen, diese Gebiete aufzugeben. Ja, das, man sah ja auch, wie sich in den letzten Monaten die öffentliche Meinung leicht verschoben hat. Also seit, meine, das hat sehr viel auch mit den geringen Erfolgen der zweiten ukrainischen Gegenoffensive zu tun. Die startete gegen Ende des letzten, also des Sommers 23 und zog sich dann in Ausläufern bis Anfang 24. Die Tatsache, dass da bei weitem nicht das erreicht worden ist, was man erhofft hatte, hat natürlich eine Auswirkung auf die Gesellschaft. Also es gibt eine große Erschöpfung, es gibt auch eine Frustration natürlich, dass man nicht weiterkommt. Und das hat man auch in Umfragen in den letzten Monaten gesehen. Also eine langsam, aber schon stetig wachsende Offenheit für die Frage von möglichen Verhandlungen, aber gepaart mit einer ganz festen, überwiegenden Mehrheit, die nicht bereit ist, die besetzten Gebiete aufzugeben. Ja, und damit muss man eben auch umgehen.
Man müsste sie ja nicht aufgeben im völkerrechtlichen Klar. Sinne. Man könnte sagen, sie stehen zurzeit unter russischer Verwaltung, wie die Bundesrepublik sich auch sehr lange mit der Lebenslüge durchwurstelte, dass Preußen und Schlesien zurzeit unter polnischer und russischer oder sowjetischer Verwaltung stehen. Also man kann natürlich schon Modelle sich ausdenken, wo man erst einmal einen Status quo schafft und der Status quo dann im Laufe der Zeit Fakten schafft.
Das ist richtig, das kann man sich ausdenken und in dem Zusammenhang kommen ja dann auch immer so historische Analogien zur Situation in Südkorea. Okay, da haben wir weiterhin einen ungelösten Konflikt zwischen zwei koreanischen Staaten, auch zu Deutschland. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil die Unterschiede doch beträchtlich sind. Aber ich wiederhole es nochmal, aus ukrainischer Sicht ist eine rechtliche Aufgabe der Gebiete sowieso ausgeschlossen und auch eine Anerkennung, de facto Anerkennung, dass man bestimmte Gebiete jetzt nicht militärisch zurückerobern kann, müsste verbunden werden mit Sicherheitsgarantien, damit dieser unabhängige und souveräne ukrainische Staat weiter bestehen kann. Das ist die Ausgangsposition für alles aus ukrainischer Perspektive.
Ist denn Selenskyj stark genug, um welches Ergebnis eines Waffenstillstandes auch immer dann seinem Volk verkaufen zu können? Also ist er wirklich noch absolut in der Kontrolle oder ist er auch mehr ein Getriebener?
Die ganze Ukraine ist seit 24. Februar 2022 getrieben. Ja, also das gilt für die politische Führung genauso für die ukrainische Gesellschaft. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn die Ukraine in ein solches Szenario hineingezwungen würde, dann müsste man damit rechnen, dass es zu politischer Instabilität kommt. Weil natürlich Segmente der ukrainischen Gesellschaft das nicht akzeptieren würden. Man müsste auch mit größeren Migrationsbewegungen rechnen. Einfach weil die Unsicherheit, die sich daraus ergeben würde, weil in der Ukraine, den Menschen ist ja bewusst, dass Russland seinen Krieg weiterführen wird. Möglicherweise für eine Phase hybrid, aber dann irgendwann auch wieder militärisch. Das wird einfach sehr starke zentrifugale Kräfte auslösen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die ukrainische politische Führung sich halten können würde. Das muss man ganz klar so sehen. Also die Instabilität, die so etwas auslösen könnte in der Ukraine, muss Teil der Kalkulation sein. Vor allen Dingen unserer Kalkulation. Denn es ist absolut nicht in unserem Sicherheitsinteresse auch schlicht und ergreifend. Ja? Also insofern, ich wäre da sehr vorsichtig und ich würde in einem solchen Fall, also sollte die Ukraine gezwungen werden, so etwas zu akzeptieren, negative Entwicklungen voraussehen.
Was dann wiederum große Auswirkungen auch auf Europa haben Absolut. Könnte, denn Polen, das NATO-Mitglied und EU-Mitglied Polen, grenzt direkt daran an und dann hätte Absolut. Man am Schluss vielleicht eine sehr unkalkulierbare Ukraine und damit...
Ja, und man hätte natürlich auch Vertrauensverlust auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ja, also Vertrauensverlust in der Ukraine ganz massiv, was die westlichen Partner anbelangt. Und das ist etwas, was... Also ich war jetzt gerade in den letzten Tagen in Kiew. Ich war im September in Kiew und im Februar. Und es ist eine schleichende Entwicklung, dass mit immer mehr Enttäuschung und auch Frustration auf die westlichen Partner geschaut wird. Und das wird sich natürlich, das würde sich exponentiell verstärken. Aber man muss auch auf das westliche Bündnis, auf die europäischen Partner schauen. Und gerade Polen, die baltischen Staaten und andere, die eben ihre eigene Sicherheit noch stärker mit den Entwicklungen in der Ukraine in Verbindung bringen als andere europäische Staaten, die wären von einer solchen Entwicklung massiv betroffen. Und das würde natürlich auch deren Perspektive auf das westliche Bündnis sehr, sehr stark verändern. Also, und all das, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, all das spielt diesem aggressiven Putin-Regime in die Hände. All das ist genau Teil des sozusagen Endszenarios, das Russland anschwebt. Eine Schwächung des westlichen Bündnisses, eine dann meinetwegen wirklich als Staat scheiternde Ukraine, die auch bei einem zweiten russischen Angriff, das ist auch eine große Sorge in Kiew bei den Menschen, die bei einem zweiten russischen Angriff mit Sicherheit nicht mehr in der Lage sein wird, die Unterstützung zu mobilisieren, die sie seit Februar 2022 mobilisieren konnte und die auch deshalb noch schwächer dastehen wird, weil natürlich, wenn eine größere Migrationsbewegung einsetzt, auch Männer Teil dieser Migrationsbewegung sein wird. Denn nach einem Waffenstillstand, zu dem sie gezwungen worden wäre, müsste das Kriegsrecht aufgehoben werden. Das heißt, Männer im wehrfähigen Alter könnten das Land verlassen und viele würden das dann wahrscheinlich tun. Also all das könnte letztendlich kommt, wie das liest sich für mich, als käme es direkt aus dem russischen Drehbuch. Ja? Und das muss man einfach mit einkalkulieren, wenn man über Waffenstillstände spricht oder spekuliert.
Sie haben jetzt sehr überzeugend dargelegt, welche politischen, wirtschaftlichen, sicherheitsmäßigen Kosten auf Westeuropa zukämen, wenn sich Putin in der einen oder anderen Weise durchsetzt. Dann muss man ja eigentlich sagen, wäre es sinnvoll, jetzt mehr Geld auszugeben, um sich dann die sehr viel größere Rechnung hinterher zu ersparen. Aber genau dieses Kalkül sehen wir ja nicht. Also gerade Deutschland rühmt sich zwar nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine zu sein, das stimmt auch, aber gleichzeitig hat Deutschland Mühen, auch nur sein 2%-Ziel zu erreichen und all das, worüber wir sprechen, würde ja heißen, dass man 3% oder sogar noch mehr dafür ausgibt, wie in Zeiten des Kalten Krieges. Etwas, was nicht sehr wahrscheinlich ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Staaten.
Also Ihre Analyse ist vollkommen richtig. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, das Kiewer Institut für Weltwirtschaft hat gerade da einen sehr schönen Bericht veröffentlicht, wo aus dem hervorgeht, dass Deutschland derzeit 0,1% seines Bruttoinlandsproduktes für die Unterstützung der Ukraine ausgibt. Und im Falle eines russischen Sieges zwischen 1 und 2 oder sogar mehr Prozent ausgeben müsste, perspektivisch. Also die Kosten, die nebeneinander zu legen, das ist vollkommen offensichtlich, dass letztendlich durch eine viel entschiedenere Unterstützung der Ukraine jetzt für die Zukunft Kosten eingespart werden könnten und sollten. Ja, das ist vollkommen richtig. Und wissen Sie, als Expertin, die sich seit vielen Jahren mit Russland beschäftigt, die Entwicklung dieses russischen Regimes, also dieser zunehmende Chauvinismus, diese zunehmende Aggression, diese Entwicklung Russlands in die Autokratie hinein und zu der Diktatur, die Russland heute ist, das beobachtet hat, den Krieg seit 10 Jahren beobachtet, seit über 10 Jahren, also seit 2014 den Krieg gegen die Ukraine, andere Kriege beobachtet hat, die Russland geführt hat in den letzten Jahrzehnten. Ich kann einfach nur meine Analyse anbieten und sagen, was sich aus meiner Analyse ergibt. Sie haben natürlich recht. Viele der politischen Trends, die wir beobachten, gehen in die andere Richtung. Und da kann ich dann einfach nur sagen, das wird passieren aus meiner Sicht, wenn es sich in diese Richtung weiterentwickelt. Ja, und aus meiner Sicht wäre das für europäische Sicherheit, also ein russischer Sieg oder Teilsieg und die Ermutigung Russlands, dann eben nach einer gewissen Zeit sich den kompletten Sieg zu sichern, es wäre für Europa insgesamt sicherheitspolitisch, wirtschaftlich und auch politisch eine Katastrophe.
Wir sehen ja, dass Putin erstens ein klares strategisches Ziel hat. Das haben Sie ja sehr schön beschrieben. Zweitens, er ist bereit, sehr viele Opfer dafür zu bringen, beziehungsweise sein Volk diese Opfer bringen zu lassen. Also er lässt ja eben auch keine Bereitschaft erkennen, die Opfer seines Volkes anzuerkennen und zu sagen, bei diesen wahnsinnigen Verlusten, die wir erleiden, sollten wir vielleicht mal nach einem Ausweg suchen. Also der Mann weiß, was er will. Wie sieht es da im Westen aus? Denn der Westen ist doch unterdessen sehr risikoscheu geworden. Wir sehen es nicht nur im Ukraine-Krieg, wo ja eben ständig darüber diskutiert wird, welche Waffen dürfen wir liefern, wie weitreichend dürfen diese Waffen sein. Provozieren wir nicht den nächsten Atomkrieg? Also nicht nur dort in Osteuropa, sondern auch im Nahen Osten. Halten sich die USA auch sehr stark zurück. Also ist das nicht ein großes Ungleichgewicht zwischen der Entschlossenheit auf der einen Seite bei Putin und der westlichen Lala-Haltung?
Also wir haben ja jetzt schon viel über den Westen gesprochen, deswegen fange ich mal lieber mit Russland an. Und ich finde, da haben sich in den letzten, also letztendlich seit Beginn der Vollinvasion, die Art, wie sich das entwickelt hat, ist auch für mich als Russland-Expertin wirklich faszinierend, sehr erschreckend auch zu beobachten. Und was ich beobachte jetzt gerade im Verlauf des letzten Jahres, ist letztendlich, also Sie haben recht, dieses russische politische Regime, Menschenleben spielen keine Rolle, scheut sich nicht, jeden Tag Tausende von Menschen der Gefahr auszusetzen, dass sie umkommen in diesem Krieg. Und es kommen ja, die haben ja teilweise Verluste von über 1000 Menschen am Tag, also 1000 kämpfenden Männern. Das ist etwas, was ich habe 2020 im ersten Pandemiejahr in Russland gelebt. Also ich habe diese Pandemiephase sozusagen von innen beobachten dürfen. Und auch da hat die russische Politik letztendlich weniger Rücksicht auf Menschenleben genommen als auf die Stabilität des politischen Regimes und was dann letztendlich dazu geführt hat, dass Russland eine der höchsten Todesraten in dieser Pandemie hatte weltweit. Also Rücksicht auf Menschenleben existiert nicht in diesem Regime. Das ist ein ganz brutaler instrumenteller Umgang mit Menschenleben, der immer auf Regimestabilität abzielt, auch in diesem Krieg. Und was passiert ist im letzten Jahr, ist eine Monetarisierung des Krieges im Verhältnis zwischen dem Staat und der Gesellschaft. Der russische Staat hat angefangen, immer höhere Prämien zu zahlen, damit Männer sich freiwillig melden. Also wir sind im Moment bei Prämien von zwischen 20.000 und 30.000 Euro für das freiwillige Unterzeichnen eines Vertrags. Also mit den russischen Streitkräften. Der Sold liegt bei über 2.000 Euro im Monat. Das ist enorm viel, wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Durchschnittseinkommen in Russland, also über dieses ganze Land, nicht Moskau-Petersburg, sondern das ganze Land, immer noch bei 500 Euro liegt. Und dann gibt es nochmal eine beträchtliche Prämie im Falle eines Verlusts. Ja, also das nennt man in Russland sehr treffend Sarggeld. Also man muss sich einfach... Man muss das mal zusammenrechnen und sich dann vergegenwärtigen, was das bedeutet für Menschen in den ärmeren Landesteilen. Also was der russische Staat macht, ist, er kauft Menschen ein, um sie dann in der Ukraine in den Tod zu schicken, und hat aber dadurch gleichzeitig eine Situation geschaffen, in der der Krieg für die russische Bevölkerung, vor allen Dingen für die ärmeren Teile der russischen Bevölkerung, zu einer Art ein sozialer Aufzug geworden ist, ja, um es mal aus dem Englischen jetzt direkt zu übersetzen, weil mir kein besserer Ausdruck einfällt. Mhm. Und dadurch kauft er letztendlich vielleicht nicht begeisterte Unterstützung für den Krieg, das hat man am Anfang versucht und ist total gescheitert, aber man kauft Apathie wieder mal, und man kreiert eine Situation, wo der Krieg für Familien in Russland, für Menschen in Russland zu Wohlstand führt. Ja? Also das ist für mich auch nochmal eine Ausformung dieser, und unterdrückt weiterhin mit aller Gewalt Widerstand, der sich regt gegen den Krieg. Also das ist für mich jetzt sozusagen dieser, ich weiß nicht, Konsumtotalitarismus, der sich da in Russland entwickelt hat, der ist wirklich auf die Spitze getrieben jetzt in dieser Kriegssituation. Sowas haben wir natürlich im Westen nicht, das ist richtig. Ich würde trotzdem die westliche Politik nicht zu schwach reden und auch die westlichen Gesellschaften und ihren Blick auf diesen Krieg. Also wir hatten jetzt gerade in Deutschland wieder einige Meinungsumfragen, aus denen sehr klar hervorgegangen ist, es gibt Mehrheiten für militärische Unterstützung für die Ukraine. Es gibt ganz klare Mehrheiten für eine stärkere Verteidigungspolitik in Deutschland. Andere ähnliche Stimmungen finden Sie in anderen demokratischen Gesellschaften. Wir sind in einer Phase der politischen Unsicherheit. Es gibt Gegenkräfte, das ist alles richtig. Aber ich finde trotzdem, also ich bestehe einfach darauf, dass wir auch auf diese Aspekte gucken. Denn letztendlich hilft es der Ukraine nicht und dann auch uns nicht, wenn wir uns sozusagen selbst auch noch kleinreden. Ja?
Das ist aber nicht nur ein Kleinreden, sondern man sieht es eben auch an anderen Schauplätzen. Man sieht es zum Beispiel im Nahen Osten, wo Iran sehr gezielt den Weg durch den Suezkanal und das Rote Meer blockiert mittels Hilfstruppen. Und das lassen die USA auch zu. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie da nicht ein bisschen blauäugig sind am Schluss.
Also ich habe blaue Augen, ja, aber ich würde nicht sagen, dass ich blauäugig bin, sondern ich versuche einfach, Gegenargumente zu formulieren. Ich sehe die gleichen Trends, und das Furchtbare ist ja, dass die in Russland auch gesehen werden. Also wir haben vorhin über russische Vorstellungen von europäischer Sicherheit und europäischer Sicherheitsarchitektur gesprochen. Russland hat auch eine sehr klare Vorstellung von der globalen Architektur. Ja, das ist dieser Begriff der Multipolarität, der schon sehr lange den russischen außenpolitischen Diskurs bestimmt und der sich mittlerweile auch mit Inhalten aufgeladen hat, die sehr, sehr aggressiv und faschistisch im wahrsten Sinne des Wortes sind. Und es herrscht die Überzeugung, dass der Westen immer schwächer wird und dass deswegen die Möglichkeitsräume für zum Beispiel solche Kriege anwachsen und Russland die nutzen kann. Und das ist genau das, was wir sehen in diesem Krieg. Also ja, es gibt diese Trends, das ist richtig. Was ich versuche, ist einfach, die Konsequenzen klar zu machen und darauf hinzuwirken, soweit das eben möglich ist, dass unsere Politik dem etwas entgegenhält.
Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Frau Fischer, vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind am 15. Dezember bei NZZ Standpunkte.
Und das war der Podcast NZZ Stammpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.